Excuse me. Sorry, excuse me. Sorry. Hey Siri, play me something I'd like.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Holger. Hallo Holger.
Hallo Daniel.
Nach der langen Sommerpause starten wir gleich wieder, wie der erste Abschnitt vom Podcast gestartet hat. Schön, dass du da bist.
Ja, gut, dass das mal geklappt hat, wohl. Also schön. Großartig. Ja,
irgendeiner von uns, vielleicht ich, hat Termine verschoben.
Ich glaube, das waren wir beide so ein bisschen. Aber ja, wir sind busy, wir sind unglaublich busy.
Und ja, weil wir kommen ja nachher noch drauf. Die ganzen Talks, die du jetzt hältst, dieser unglaubliche Fame, der da.
Ja, dieser, oh mein Gott, Leute drücken sich T-Shirts von mir.
Ich spreche ja gar nicht mehr mit dir, beim Podcast macht ja alles der Bene für dich, die ganze Verwaltung, ne? Also.
Ja, ich hab ein Management eingestellt.
Genau, ist auch angemessen.
Ich habe auch jetzt, wie das so ein Fußballstar auch hat, ich habe jetzt auch jetzt einen Berater.
Sehr gut, sehr das gut. Und dann kommst du hier hin.
Ja, da muss ich mit meinem Berater nochmal reden. Wir wollten eigentlich irgendwie über den Transfer zum FC Barcelona reden und dann sagte er mir, nee, Barcelona ist nicht. Herr Mies will's wissen, ist es. Na gut, dachte ich mir, naja, ist ähnlich.
Genau. Ja. Ist ähnlich, ja, weil du startest ja nicht mit deinem Talk, du hast ja noch einen eigenen Podcast, Autoweird FM.
Ja.
So der erste hier firmeninterne Podcast, oder nicht firmeninterne, ist mit Kollegen aus der Firma.
Ja, genau.
Und ihr startet auch durch. Ich habe jetzt bald 2 Jahre, ne?
Genau, wir sind kurz vor der 50. Folge. Wir haben 2 Jahre fast. Mal gucken, was wir da machen. Wir sind immer so ein bisschen, wir nehmen uns Sachen vor und dann machen wir sie doch nicht. Aber vielleicht machen wir für 2 Jahre was. Ja, ob es ist jetzt schon 2 Jahre, machen wir. Schon ganz geil.
Dann bin ich echt bei der Hälfte. Ne? Ich bin jetzt, das hier ist heute Folge 25, wenn ich eben richtig geguckt habe. Und irgendwie bei der 50.
Ja, wie lange machst du das jetzt schon?
Ist
das
jetzt? Ein Jahr jetzt. Also wir haben jetzt
ja gut, mal, also ja. Ein Jahr, also pro Jahr 25 Folgen scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was man so, wenn man so einen 2-Wochen-Rhythmus hat, das scheint so zu funktionieren. Aber gut, du leistest dir natürlich die lange Sommerpause.
Weil das ist, ja, das war jetzt.
Ist das jetzt 3 Monate. Ist das Sommerpause oder ist das jetzt schon eine Reunion?
Kommt drauf an, was sich besser vermarkten lässt. Ne?
Also das ist ja irgendwie, die Reunion-Show ist ja das Ding gerade, oder?
Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich das als zweite Staffel da in Potlauf einstelle. Als
zweite Staffel?
Genau, dann immer die erste Folge mit dir quasi, solange ich mir das noch leisten kann.
Ah, okay, da muss ich mit meinem Berater mal reden. Zweite Staffel, gab es einen Cliffhanger in der ersten Staffel?
Die hat einfach aufgehört, ne?
Das war das Cliff einfach plötzlich da.
Das ist wie bei Serien, wo du nicht weißt, ob sie verlängert wird, ne? Da wird eine Folge gemacht, die das halbwegs so abschließt und dann guckt man halt, ob man nächstes Jahr nochmal eine Staffel machen kann. Genau. Ja, ihr hattet auch Sommerpause. Ich verlinke natürlich auch euren Podcast.
Oh ja, sehr. Hier, Autoritefärm, hört mal rein.
Euch hat die Sommerpause auch sehr gut getan. Also ich fand das wirklich nochmal sehr.
Ja, das war ja keine, also die Sommerpause war nicht geplant so richtig, die kam halt dann, wie bei uns halt Sachen einfach passieren, die kamen dann einfach. Das war, mag sein, also vielleicht waren wir dann nach der Pause noch ein bisschen frischer. Finde ich schwer zu beurteilen, wenn du da selber drin steckst. Ist aber, ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie so ein paar Terminprobleme, irgendwie jeweils Urlaube und sonst was und dann, ja. Hat sich das so ergeben und dann haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir eine Sommerpause raus.
Also ich fand es jetzt echt mal ganz gut. Also nochmal so ein bisschen Energie sammeln, nochmal so ein bisschen diesen Zwang, alle 2 Wochen da was rauszuhauen, so ein bisschen mal weghaben. Das war mal wirklich, also für mich war es mal entspannt. Das war eine ganz feine Sache.
Ja gut, bei dir ist es ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen anders. Wir können uns die Arbeit in Anführungsstrichen, können wir uns ja so ein bisschen teilen, der Bene und ich. Und Postproduktion, das ist ja nicht nur die Aufnahme, sondern so ein bisschen Postproduktion, die dann immer noch ein bisschen Zeit frisst und die man immer noch irgendwie einplanen muss. Und das können wir dann zur Not, auch wenn der eine keine Zeit hat, hat der andere vielleicht Zeit, das zu machen. Ja. Und du kannst es leider nicht an deinen Berater weiterreichen.
Das stimmt, der ist ja leider nicht so kompetent und ist bei mir, ich glaube, es ist halt auch die Sache, ne? Gäste immer finden, Themen finden und das ist halt dann auch, das muss ja auch alles passen, ne? Also ich meine jetzt, wir haben heute den, ich glaube, 24.
Der 24.
Genau. Die Folge soll jetzt irgendwann die nächsten Tage rauskommen. Und dann heißt es ja für mich jetzt wieder 2 Wochen lang fieberhaft nach jemandem suchen, der sich hier eine Stunde hinsetzen kann und noch was erzählen kann.
Fieberhaft, sehr gut, sehr gut.
Ja, am Anfang, das war schön. Als ich angefangen habe, weißt du ja selber, habe ich ja, keine Ahnung, 6, 7 Folgen vorproduziert.
Ja, du warst ja sehr fleißig.
Genau, aber danach auch ganz lange ganz faul. Da war eigentlich auch gefühlt eine Winterpause dann. Mhm. Ne? Jetzt mal gucken. Also es wird sich ein bisschen was da verändern mit dem Veröffentlichungsrhythmus. Mal schauen. Also ich will nicht mehr so sklavisch den 2 Wochen folgen und ich werde schneller releasen. Also
wenn
Folge da ist, soll das eigentlich dann auch nicht mehr immer mittwochs kommen, sondern vielleicht auch mal sonntags. Mal schauen.
Ja, wir sind bei uns fast übergegangen. Wir nutzen diesen 2 Wochen Zeitraum gar nicht aus. Wir nehmen uns die Zeit, dann später aufzunehmen. Mhm. Also das ist, also wir sind da, man könnte das noch optimieren, aber ach Gott, was man alles optimieren könnte.
Genau. Dann brauchst du nicht nur den Berater, dann brauchst du das komplette Aufnahmestudio und Team, die das alles
fertig machen. Ja, 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 ja.
Ja. Da hoffe ich drauf, weil dann kann ich ja vielleicht auch mal da aufnehmen.
Oh, das Aufnahmestudio, das wäre es noch.
Ja. So einer, ja. Ich war jetzt gerade für dich total überfordert, das hast du ja nur am Rande mitbekommen, hier diese ganze Software wieder einzurichten. Ne? Also Ultraschall Reaper ist schon...
Hast du dir die neue Version installiert?
Nee, ich hab mich nicht getraut, hier noch vor der Folge nochmal ein Update zu machen. Das ist die 3.1. Also ich glaube, da könnte nochmal was passiert sein, versionstechnisch. Also damit habe ich auch die letzte Folge aufgenommen im Mai. Mhm. Und ich bin allein froh, dass ich hier sehe, dass wir sprechen und...
dass die Routing-Matrix sitzt.
Ja, das scheint alles zu funktionieren. Mal schauen.
Ach, die Routing-Matrix. Hast du auch die diversen 2-Stunden-Videos der Routing-Matrix nochmal angeguckt?
Ja.
Um nochmal reinzukommen ins Thema?
Nee, das nicht. Erstmal, um das einzurichten. Das habe ich mir ein Preset gespeichert, was ich dann jedes Mal aufsetze und dann immer hoffe, dass das so halbwegs funktioniert.
Na, sehr gut. Sehr gut.
Ja.
Ah, ich sehe, wir klippen nicht, das ist gut. Das ist gut.
Wir klippen nicht, genau.
Alles läuft.
Das habe ich heute das erste Mal gemerkt, dass es überhaupt gibt, aber ja.
Na gut.
Ja, Sommerpause rum war auch bei einem anderen, muss ein bisschen Werbung machen, Podcast, den ich mache, Shep und Mies, das mache ich ja mit dem Christian zusammen, zu Responsive Web Design. Du hast auch schon mal reingehört, das ist die legendäre Wespenattackenfolge.
Die legendäre Wespenfolge. Die Folge fängt ja direkt an mit irgendwie, ihr sitzt am Rhein und werdet von Insekten attackiert.
Also es ist Gott sei Dank schon
Angriff der Killerinsekten.
Das war abgefahren, weil wir saßen erst an einer ganz anderen Stelle und haben da ein bisschen vorgesprochen, mal ein bisschen gequatscht und erst waren wilde Ameisen die ganze Zeit unterwegs, die so ein bisschen gestört haben.
Wilde Ameisen.
Wilde Ameisen und danach Wespen. Und dann war ich der Erste, den es erwischt hat. Jetzt hatte ich Glück nur im Arm, der Christian schönen Stich in den Finger bekommen und in den Fuß. Also genau die beiden Stellen, wo man es ganz gerne hat.
Ja.
Und dann sind wir umgezogen und dann haben wir aufgenommen. Aber da haben wir auch ein bisschen draus gelernt.
Ne? Okay. Wie seid ihr auf das Thema gekommen?
Der Christian macht bei der Rheinischen Post, haben die eine Umstellung gemacht auf eine Responsive-Webseite. Die ist auch schon online, kann man sich schon auch angucken. Und das ist halt nicht nur ein bisschen CSS, ne? Irgendwie je nach Auflösung ein anderes Stylesheet ausliefern, sondern das geht durch die ganze Anwendung. Ne? Also sowohl im Markup spielt das eine Rolle, als auch später im JavaScript so ein bisschen. Und da sind wir quasi einmal durch den kompletten Stack durchgegangen und haben so ein bisschen erzählt, was sie so gemacht haben, haben viele Stichworte erwähnt, die man dann, wenn man sich damit mal beschäftigt, sich angucken kann. Das war ziemlich cool und man erfährt sogar, wie man die Rheinische Post ohne Werbung legal sehen kann.
Ah, okay, sehr gut. Ja, das Werbungsthema, das fand ich ganz interessant, dass diese Werbenetzwerke da sehr, sehr, gnadenlos ihren Werbekontent raushauen und da keinen großen, also nicht auf Size, Performance oder sowas achten. Das fand ich schon ein bisschen...
Ja, das ist krass, ne, weil ich überlege, also gerade so mobil und du willst so ein Banner sehen. Also ich wäre ja als Werbetreibender interessiert daran, dass das Banner super schnell da ist, damit der Kunde das lange genießen kann.
Ja, nee, ich meine, das ist also diese Werbung. Ich war ein Freund vom Werbeweb, weil halt also irgendwer muss es ja bezahlen. Also, aber nur momentan, also ich hab mich auch lange geweigert, einen Werbeblocker zu installieren, was ich jetzt mittlerweile habe. Weil einige Seiten überhaupt komplett unbenutzbar sind. Ja. A, wahrscheinlich aus dem Aspekt, weil es einfach zu groß ist. Und also wenn sich dann irgendwie eine Werbung in den Vordergrund drängt und du das auf dem Handy überhaupt gar nicht mehr benutzen kannst, das finde ich sehr, sehr schlecht. Weil das ist dann...
Ja, oder keine Ahnung, ich hatte das mal vor ein paar Wochen, da habe ich mich auch bei Twitter aufgeregt. Dann hat der BMW die komplette Seite mit ihrem Auto zugedeckt und ich habe die Werbung nicht weggekriegt, weil irgendwas nicht optimiert war und ich konnte nirgendwo das X finden. Ja, also vielleicht war das irgendwo...
Ja.
Dunkelgrau auf schwarz.
Ja, so ist es ja meistens. Meistens erwartet man es ja rechts oben, aber dann ist das dann irgendwie dann doch noch ein bisschen toller. Ich finde hier unsere Lieblingsseite sport1.de ist da, ist da, die gucke ich mir fast gar nicht mehr an.
Ja.
Also da ist es dann jetzt kicker.de oder 11 Freunde geworden, weil das ist dann.
ich gucke auch oft sport.sky.de.
Ach, du hast ein Sky, aber
nee, du kannst auf sport.sky.de auch so drauf gehen. Da ist die Werbung alles. Ist, du kannst ja auch das, jetzt mache ich voll die Sky-Werbung, du kannst ja auch diese Sportnachrichtigung, Werbung, Werbung, News von denen sehen. Sky Sport News HD oder so heißen die. Die kannst du auch frei sehen und sky.sport.de, nee, sport.sky.de ist offen und frei und da sind halt die Sky News drauf mit Videoschnipseln von denen. Ist jetzt natürlich sehr fußballlastig bei denen, ist aber auch das, was mich so am meisten interessiert und
ja.
Nutze ich jetzt
heute. Ja, ja. Gut, da muss ich dieses Thema mal ganz kurz hijacken, weil in anderen Podcasts kann man über das Thema Fußball zum Beispiel überhaupt gar nicht reden, also nicht kompetent reden. Hallo Bene. Heute ist der 24. August, heute ist Bundesliga-Anfang. Ich bin aufgeregt.
Ich auch.
Heute Bayern, also während wir aufnehmen, heute Morgen, ist abends das legendäre Spiel Bayern-Hoffenheim. Hast du einen Tipp?
Ich glaube, Hoffenheim gewinnt.
Echt? Ich glaube, wäre meine Hoffnung. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass Hoffenheim also eine breitere Zustimmung als vielleicht 20 Leute hat.
22.
22 vielleicht, ja. Aber ich glaube es aber nicht. Nachdem so Frankfurt so, also nachdem die Bayern Frankfurt so abgeledert haben, obwohl die Frankfurter gerade gut gespielt haben.
Trotzdem. Beim DFB-Pokal, da war es noch andersrum. Da haben die Hoffenheimer, gut, im Drittligisten, nee, Kaiserslautern, sind die dritte Liga
die sind, noch? Die sind Drittligist, ja.
Ah, schon wieder 5 Hörer verloren. Nee. die haben die ja irgendwie 6-1 oder so aus dem Stadion geprügelt und Bayern hat sich ja unglaublich abgemüht. Ne?
Gut, ich glaube, die haben einfach, meine Theorie ist, die haben halt bis vorm Spiel noch Karten gespielt und haben gesagt, na komm, hier, Drochter ist ein Assel.
Ja.
Schießen wir trotzdem irgendwie ab.
Hat ja am Ende der Lewandowski das ja auch dann gemacht. Das
ist ja, standesgemäß ist 1-0.
Ja. Ja.
Oder haben die noch, glaube ich, 88 Minuten irgendwie Lewandowski hat mal wieder einen reingeeiert.
Ich glaube, so war es, ne?
Ja.
Also wir sprechen nicht nur über Fußball, wir sprechen auch ohne Vorbereitung drüber. nee, aber ich glaube, dass Hoffenheim eingespielter ist. Der Trainer ist, glaube ich, besser als Kovac und
Kovac. Da bin ich gespannt drauf. Ich finde es schön, dass du das Thema auch, dass du darauf eingehst, dass wir einfach ein bisschen über Fußball reden können. Das ist, der Kovac ist auch überraschende Personalie. Das ist,
Ich meine, was er in Frankfurt geleistet hat, sieht man ja jetzt, wie Frankfurt jetzt gerade am Rumeiern ist, mit verhältnismäßig gleichem Kader. Anderem Trainer sind die auf einmal zwei Ligen schlechter, also der scheint da was gebracht zu haben.
Ja, also das ist auch in der Tat, es gibt ja bei Kicktipp diesen Trainerentlassungstipp, wer wird der erste entlassene Trainer?
Ist ja nicht schön.
Ich glaube, das ist der Kollege, der Adi Hessler.
Ja, genau.
Adi, nee, heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall den glaube ich, dass der sich nicht so lange hält.
Denke ich auch. Und ja. Was glaubst du, Gladbach? Du bist ja Gladbach-Fan.
Ich bin Gladbach-Fan. Also nach dem legendären 11-1 gegen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist aus dem Norden, ein Fünftligist, glaube ich. Das wird so weitergehen. Ich denke, wir werden die Gegner einfach aus dem Stadion schießen. Nee, ernsthaft, ich glaube, Europa ist diesmal drin. Also das war,
ja, also, war gefühlt letztes Mal schon drin. Ne? Also,
das war, also das muss drin sein. Die Mannschaft ist besser geworden. Also das ist da so ganz oben reicht es noch nicht. Champions League, das war ein Ausrutscher nach oben. Aber hier irgendwie Euroleague, das muss drin sein. Dafür ist der Kader gut genug.
Stimmt eigentlich. Also ich bin beim Trainer nicht so ganz so überzeugt von dem. Der ist so,
ich auch nicht. Aber mal gucken, was der...
Auch er kann es nicht verhindern.
Ja.
Ja, und bei mir ist ja auch, ich bin ja Dortmund-Fan, neuer Trainer, der eigentlich ganz gut ist.
Lucien Favre ist der beste Trainer der Welt, sage ich als Gladbach-Fan.
Mit dem seid ihr auch in die Champions League gekommen.
Ne? Ja.
Vielleicht schafft er uns ja auch diese zwei Plätze höher, die wir bräuchten.
Ja.
Und es sieht, also sagen wir mal, nehmen wir das Kräuter-Fürth-Spiel mal so ein bisschen aus.
Das war ein grandioses Spiel, komm.
Für Kräuter Fürth, ja.
Am nächsten Morgen gab es hier das Elf-Freunde-Themenfrühstück.
Ja.
Und dann meinte der Chefredakteur dann nur zu dem anderen, weißt du was, das Spiel, weil das war echt ein schlechter Witzel. Ich fand es ein grandioses Wortspiel, Entschuldigung. Ja.
Aber der Witzel war gut.
Also, ja, der war richtig gut.
Also das hat mich richtig, ich hatte so ein bisschen Angst, also das sind jetzt Vorurteile ohne Ende, ein Spieler kommt nach x Jahren aus China wieder und spielt Bundesliga. Ich würde sagen, die Bundesliga ist da sportlich nochmal eine andere Herausforderung. Aber der hat, genau wie bei der WM, unglaublich stark gespielt. Der hat eine Stabilität reingebracht, viel gearbeitet.
Auch gute Körpersprache, fand ich. Das war also war gut. Ja gut, China hat er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt aus rein sportlichen Gründen gemacht.
Meinst du? Was kann man, warum geht man denn sonst nach China?
Ich weiß es nicht, weil das ist eine aufstrebende Liga. Das ist ich denke, vielleicht gab es da noch andere Gründe. Vielleicht ist er des Essens wegen dahin.
Das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen, aber ich glaube vielleicht eher, weil auch wir wahrscheinlich 2 Millionen da im Jahr verdienen würden.
Oh, ich muss mit meinem Berater reden.
Ja.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve?
Ich versuche auch gerade zu reden, weil ich habe ja noch
so ein Bonus-Thema. Alleine? Ich muss sie ja gar nicht kriegen.
Ja, will sie jetzt öfters vorbeikommen.
Ja, ich, ja.
Wir könnten einen Podcast machen über Fußball die ganze Zeit reden, das, so auf diesem Niveau.
Das, ja, das wäre, kann man, ja, das kann man machen.
Ich stelle mal Termine ein, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Herr Mies will kicken.
Das willst du nicht sehen. Ich war immer dritter Pfosten im Sport.
Du warst mal dritter Pfosten, okay. Na gut.
Ja. Ja. Holger, du als Social-Media-Experte.
Ja.
Ja, momentan ist ja unglaubliche Bewegung drin. Alle laufen zu Mastodon. Hast du auch schon einen Account?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Ich habe das gesehen, habe mir das mal kurz angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das überhaupt angeguckt habe. Also ich habe einige, also meiner Twitter-Timeline ist das präsent. Aber nachdem ich letztens so mit fliegenden Fahnen auch mal mir Vero angeguckt habe und da eigentlich, da passiert ja nichts mehr. Das sah ganz interessant aus. Dann sind die irgendwann mit den Nutzerzahlen nicht mehr klargekommen. Und das Ding war quasi unbenutzbar und jetzt habe ich da einen Account und mache da nichts. Also es gab vorher App.net, was ich ganz interessant fand, da haben wir ja gerade im Vorgespräch auch noch kurz drüber gesprochen. Also letztendlich App.net war so ein Bezahl-Twitter. Also Twitter genau. Ohne Werbung und dafür Geld bezahlen. Die Idee fand ich cool. Aber ist auch nicht abgehoben und ich vermute fast, dass das bei Mastodon ähnlich ist. Da gibt es einen initialen Hype und das wird dann irgendwann abebben. Also vielleicht gucke ich es mir dann nur an, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Weil das Problem ist ja dann meistens, du musst so eine wirklich kritische Masse an Nutzern kriegen. Ja. Und dann nur die geile Technik oder das geile User Interface oder was auch immer, wenn die Nutzer nicht da sind, dann ist es schwierig. Also jetzt da irgendwie in diese Twitter-Facebook-Riege reinzukommen, ist schon, da muss ich Twitter schon ganz schön was leisten. Gut, jetzt, die sind ja gerade ein bisschen in der Kritik, was so diverse Personalien angeht. Aber ich glaube, das reicht noch nicht.
Ich habe gestern in einem anderen Podcast gehört, bei den Fanboys, da haben sie gesagt, Twitter überlegt, ob du nicht mal Tweets außerhalb deiner Fanblase oder deiner Fanblase, Quatsch, deiner Blase, einfach mal reingeblendet bekommen sollst. Ne? Weil ich meine, du kannst ja bald mit eigenem anderen Client nicht mehr arbeiten, musst du eh mit dem Twitter-Client arbeiten.
Das habe ich auch nicht verstanden, muss ich so. Also jetzt irgendwie Tweetbot ist quasi tot, ja. Weil sie die API irgendwie ganz, ganz zusammenstauchen, das verstehe ich. Also irgendwie nicht. Also gut, ich kann, ja, der Grund wird wahrscheinlich sein, dass die in ihrem eigenen Client die Werbeeinbindung besser kontrollieren können. Gut.
Ja, weil Tweetbot keine Werbeeinbindung hat, genau.
Ja, gut, aber trotzdem, ja. Irgendwie auf der anderen Seite, Third-Party-Clients ist noch mehr Verbreitung für Twitter. Eben. Also von daher, vielleicht denken sie sich, nee, brauchen wir nicht. Wir sind schon das Ding. Aber
ja, ich denke, die wollen das genauso wie Facebook und so haben, dass sie steuern, wie du, du hast geklippt.
Ich habe geklippt. Oh, jetzt bist du ganz...
dass sie das alles komplette Experience steuern wollen. Sie haben ja schon Features nicht in die API gepackt und ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, was sie da machen, also gerade was so, kann man sagen, strittige Personen wie Alex Jones angeht.
Ja.
Sogar Apple hat ihn rausgeworfen. Also.
Okay.
Und das finde ich so ein bisschen kritisch. Was bei Mastodon eigentlich ganz schön ist, so jetzt so die ersten Wochen, fühlt sich das schon sehr an, nachdem wie so Twitter am Anfang war. Mhm. Noch alles sehr freundlich, sehr familiär. Technisch natürlich auch spannend, hast du dich mal damit beschäftigt, wie die Grundidee ist.
Nee.
Also die Idee ist quasi, du kannst dich auf einer Instanz registrieren. Also die meisten gehen auf mastodon.social. Mhm. Und da legst du dir einen Account an. Mhm. Also ich bin zum Beispiel @DanielMies@chaos.social. Das ist einfach ein Server, auf dem kann ich mich registrieren, dessen Regeln akzeptiere ich und so weiter und so fort. Und diese Instanzen sind miteinander verknüpft. Also jemand von Mastodon Social kann auch mir folgen. Ja. Mhm. Jede dieser Instanzen kann quasi ihre eigene Regeln, so ihre eigenen Emojis und sowas haben. Mhm. Also du könntest auch theoretisch mit dem Protokoll, was sie verwenden, ich hoffe, ich erzähle keinen Unsinn, sonst bitte einen Kommentar hinterlassen, eine andere Art von Plattform bauen. Du brauchst deinen YouTube-Klon, der dasselbe Protokoll verfolgt, dann kannst du dich mit deinem Mastodon-Account auch da registrieren und den Folgen da kommentieren. Das läuft in dieser Hinsicht.
Warum habe ich verschiedene Server oder verschiedene, sag ich mal, Subnetze, wenn die sowieso verknüpfbar sind?
Weil du kannst sie auch blockieren. Also kannst,
ich kann komplette Netze dann blockieren.
Genau, also chaos.social könnte sagen, keine Ahnung was, Kuckucksklan.social finden wir nicht so toll. Mhm. Dann existiert das da nicht mehr, dann blockieren die das, dann bekommst du davon auch nichts mit. Mhm. Du kannst auch hingehen und sagen, hey, Autobild FM, wir fahren jetzt mal so einen Docker-Container hoch und betreiben unser eigenes Mastodon, das ist relativ easy. Mhm. Dann könnt ihr euch beide da Accounts machen und habt eure kleine Welt, die ihr gegen andere schützen könnt. Das heißt, ihr könnt selber bestimmen, was da reinkommt und was nicht. Und habt natürlich dann volle Kontrolle darüber.
Ja, okay.
Ja.
Ja, klingt ganz spannend. Ich muss mir jetzt noch irgendwelche Use Cases dafür ausdenken. Aber ja, muss ich auf jeden Fall mal angucken.
Also ist sonst wie Twitter, ne? Also ist so ein bisschen, was noch ganz nett ist, die haben so, ein, also die haben viele Features noch nicht. Mhm. Wie hier Listen und Polls und sowas.
Ja, Gott.
Ja. Was sie aber haben ist, wie heißt es? Content Warnings. Du kannst deinen Tweet sagen, hey, ich habe jetzt zum Beispiel den nächsten Game of Thrones Spoiler drin.
Mhm.
Und den kannst du markieren, dann bekommt der Nutzer das angezeigt mit der Info, dass das ein Spoiler ist, also dem, der Info, die du dazugegeben hast und muss es dann nicht sehen.
Mhm.
Ja, das fand ich eigentlich so ganz nett, weil...
Ja, ganz nett.
Mal schauen.
Ich hab die Befürchtung, dass sowas dann irgendwie für Zensur verwendet wird. Also das ist ja...
Nee, also du kannst ja trotzdem anklicken. Also wenn du sagst, du willst es sehen.
Mhm.
Ne, also ich hau jetzt den Podcast-Spoiler raus, keine Ahnung, der war den Game of Thrones-Spoiler und du willst ihn nicht sehen, dann siehst du, dass ich darüber geschrieben habe, aber du musst nicht damit interagieren.
Okay, ja, ich, gut. Ne? Ja, ja. Ja.
Ist ganz nett. Jetzt nächster Überleitung, das ist echt, ja, vielleicht soll ich den Gast zukünftig machen, die nächste Themenüberleitung.
Ja.
Haben die bestimmt auch gemacht, nämlich Tests geschrieben.
Man weiß es nicht, ob die Tests geschrieben haben.
Ich glaube schon. Es habe ich in Ruby geschrieben.
Ah, okay.
Aber die ersten Leute arbeiten schon an einem Elixir-Fork, von daher vielleicht.
Ja, okay, das ist ja irgendwie so der Weg aller Ruby-Anwendungen, so wie ich das jetzt. Oh, ich habe bei Ruby glänze ich mit schönem Halbwissen.
Sehr schön, ich auch.
Nee, aber es ist ja irgendwie Ruby als Sprache, finde ich sehr geil. Nur zum Beispiel auch Ruby und jetzt dem Standard. Framework des Ruby on Rails, dem wird ja so eigentlich nachgesagt, dass es von der Geschwindigkeit, von der Ausführungsgeschwindigkeit jetzt nicht so prall ist. Und also viele, viele, viele Unternehmen, viele Projekte starten mit Ruby und porten dann irgendwo anders hin.
Das, ja. Da kann ich dir die Ruby-Folge zu empfehlen. Die hatte ich vor ein paar Monaten ja jetzt mit dem Lukas Domen, der hat jetzt so ein bisschen was erzählt. Das war... Also da kannst du auch mitarbeiten. Ne? Also ich glaube, die Sache ist wie immer mit jedem Framework, jeder Technologie, wenn du es falsch konfigurierst und falsch machst, dann hast du Probleme. Der hat eigentlich einen ganz positiven Eindruck und der macht ja auch Projekte damit. Ja, kommt immer auf die Größe an.
Naja. Hast du ich denke.
Ja. Ich meine, Facebook läuft doch noch immer auf PHP, ne?
Ja, aber gut, Facebook wäre nicht Facebook, wenn sie nicht einen eigenen PHP-Compiler geschrieben
hätten. Das stimmt, ja genau. Ja.
Das ist, das kompiliert, glaube ich, wirklich runter auf...
Auf C.
Auf C, ja. Meine ich, wohl dann irgendwie Richtung Binärkram. Ja, ob man jetzt PHP unbedingt machen möchte. Ja, klar, also ich sage jetzt hier, PHP, beste Sprache der Welt. Also, wenn man nur PHP hat, dann...
Auch dann würde ich die Frage... Aber nee,
Na gut. Nee, schreiben Sie Tests, irgendwie Ruby, ja. Kann man irgendwie RSpec oder sowas, habe ich noch nie wirklich verwendet, aber das ist...
bestimmt ganz cool, da bestimmt irgendwie ein paar schöne Sachen, die man...
Ja, Ruby ist an sich, ja, die machen...
Also die Syntax ist toll zum Schreiben. Also
ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich kenne von du hast gerade Elixir erwähnt und wir sind jetzt relativ harsch in dem Test-Dings gelandet. Bei Elixir gibt es sowas wie Doc-Tests. Du kannst da... In Source Code Kommentaren kannst du Testspezifikationen schreiben.
Ich kannte das bis jetzt nur, dass du auch die Signatur quasi nochmal hinschreiben kannst, dass er das auch irgendwie prüft. Aber das ist natürlich cool, wenn du das wirklich über die Dokumentation machen kannst, dass du darüber schreibst, diese Methode verhält sich so und so.
Das ja, also du schreibst Beispiele rein. Also quasi so Beispielaufrufe, diese Methode, wenn sie so aufgerufen wird, erwartet, dass das und das rauskommt.
Cool.
Das finde ich sehr geil, weil es auch irgendwie, das wird vom Tooling sehr, sehr gut unterstützt. Muss jetzt nicht irgendwie große Präprozessoren installieren oder sowas, das läuft einfach. Und du hast den Test sehr, sehr schön am Source Code dran. Also da kannst du wahrscheinlich nicht alle Use Cases mit abbilden, aber das finde ich so, dass das Dokumentation ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil die halt outdated.
Ja.
Von daher, Dokumentation ist vielleicht ein, kannst du mal eine andere Folge drüber machen. Das ist, halte ich für schwierig, weil sie halt irgendwie sich vom Source Code wegbewegen kann und üblicherweise wird. Und wenn die Dokumentation aber ausführbar ist und den Source Code drunter testet, habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Das hat, stimmt, das ist natürlich
cool. Das dann ziemlich cool. Und ich glaube, das gibt's für Ruby auch. Also ich könnte mir vorstellen, da Elixir letztendlich eine Sprache ist, um Elixir basiert auf Erlang und Elixir ist so die Möglichkeit, Erlang Ruby-like aussehen zu lassen. Also die haben sich so ein bisschen von Ruby inspirieren lassen. Vielleicht haben sie das auch von Ruby geklaut, aber das ist jetzt Viertelwissen, gefährliches Viertelwissen. Mhm. Ja, testen.
Genau. Es fühlt sich an wie so eine Auto-BFM-Folge. Wir haben fast 25 Minuten rum und wir sind jetzt beim Thema, Holger.
Also das haben wir, glaube ich, das werden wir auch schon geschafft haben.
Das habt ihr gerade schon geschafft. Ich habe schon Folgen gehabt vorher, egal.
Nee, aber das ist, Folge, du sagst gerade Minute 25, Minute 27 ist ja auch die Monadenminute. Das heißt, wir müssen jetzt mal Minuten überbrücken und dann über Monaden reden.
Hat Elixir bestimmt, ne?
Ja. Elixir,
klar, la Monaden, ja, genau.
Ja. Ja.
Herr Mies will's wissen, garantiert monadenfrei. Ja, Testing, wie gesagt, ist das Thema. Also wir sprechen heute über Frontend-Testing und Jest. Also wenn wir jetzt so ein bisschen über Testing sprechen, würde ich gerne mal sagen, ist das so ein bisschen der Schwerpunkt. Mhm. Und ich habe mir als erstes mal so aufgeschrieben, so Notizen, was ich so auf jeden Fall fragen will. Mhm. Was testet denn eigentlich der Holger und wie testet er das? Du machst ja auch, ich glaube, React im aktuellen Projekt. Mhm. Mhm. Ihr macht wahrscheinlich Jest, nehme ich mal an. Fangen wir mal mit dem Wie, oder was testest du, wie arbeitest du da? Also Test-driven oder danach mehr Unit-Tests, mehr Integrationstests, wie steigen wir da ein?
Das ist direkt eine schwierige Frage. Wie teste ich denn da? Test-driven, jein. Obwohl das, was wir aktuell machen, ist, würde ich sagen, so ein ACDD-Zyklus, also Acceptance-Test-driven Development. Also meistens fangen wir an, ein Feature in Cucumber.js zu schreiben. Das ist eine Sache, die ich auch jetzt im Rahmen des Projektes jetzt zu schätzen gelernt habe. Funktioniert, also ich kannte bisher nur Cucumber im Java, das fand ich ein bisschen unhandlich, ein bisschen blöd irgendwie, aber Cucumber.js funktioniert da gut. Da wird die Anwendung hochgefahren und ich sag mal das Backend so weit weggemockt. Aber da wird die komplette Anwendung hochgefahren, soweit sie denn auf dem JS-DOM läuft. Da gibt es noch so ein paar Einschränkungen. Aber da ist die Erwartungshaltung, dass die Anwendung hochfährt und ich kann dann im Klartext beschreiben, wenn ich dies und dies mache, dann erwarte ich, dass das und das passiert. Das habe ich im Klartext und ich kann mir dann vor dem Feature schon Gedanken machen, was mache ich denn überhaupt? Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir Cucumber-Tests schreiben können, ohne dass wir, ich rede jetzt ein bisschen viel über Cucumber-Tests, aber bear with me, ja. Dass wir fast gar nicht mehr the Backend oder also den JavaScript-Teil hinter den Text, den Plaintext schreiben müssen, sondern da haben wir schon eine Bibliothek und dann schreiben wir einfach was und ohne was zu schreiben sehen wir, funktioniert der Test oder funktioniert der nicht. Und das ist schon ziemlich cool. Und wir haben schon sehr, sehr oft die Situation, dass wir die Anwendung gar nicht mehr starten müssen, sondern wir sind sehr, sehr sicher, wenn der Cucumber-Test, den wir formuliert haben, wenn der grün ist, dann funktioniert das Feature. Gut, klickt man noch so ein bisschen drüber, aber meistens ist das schon ziemlich cool.
Aber das Feature ist schon ein bisschen da. Also der Button zum Beispiel, ich glaube, Button ist ein ganz einfaches Beispiel, den habt ihr dann schon geschrieben und dann schreibt ihr die Cucumber-Test.
Nee.
Sonst wäre ja rot am Anfang.
Das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck, dass er am Anfang rot
ist. Okay, also macht ihr Test, das heißt, ihr beschreibt es, der Test ist rot und dann implementiert ihr, schreibt ihr erst mehrere Cucumber-Anweisungen oder?
Boah, das kommt drauf an. Also wenn das Feature ein bisschen komplexer ist, machen wir vielleicht auch direkt, wenn wir das aus dem Kopf raus haben wollen, direkt ein paar mehr Cucumber-Steps, aber idealerweise einfach nur einen. Und da musst du am Anfang halt darauf achten, schlägt der Test sinnvoll fehl. Bei uns wäre das halt so, wenn dieses Ereignis eingetreten ist, erwarten wir, dass der Button da ist. Ja. Und wenn dann die Fehlermeldung ist, irgendwie Selector not found Button bla, dann ist das für uns sinnvoll fehlgeschlagen. Und dann fangen wir an, das Feature zu implementieren. Und wenn dann am Ende dann der Cucumber-Test sagt, nee, ist grün, dann ist der Button da und dann alles ist gut. Die eigentliche Implementierung da kommen wir dann schon in das eigentliche Thema rein, da verwenden wir dann Plain Jest. Also um jetzt, ich sag mal, einen Reducer zu testen, um vielleicht Sachen aus der Domäne zu testen, da verwenden wir dann Plain Jest. Also das ist, da wird dann versucht, den Scope so klein wie möglich zu wählen.
Mockt ihr auch alles weg? Also das ist ein richtiger Unit-Test oder ist das schon so ein bisschen integrativ?
Es kommt auf die Stellen an. Da haben wir so ein paar Vereinbarungen getroffen. Aber üblicherweise mocken wir relativ viel weg. Aber das sind, sind so Vereinbarungen. Ich überlege gerade, wo mocken wir denn nicht weg? In Saga-Tests mocken wir nicht weg, obwohl Saga-Test ist ein eigener Punkt. Wir mocken schon relativ viel weg, würde ich sagen, ja. Das ist, Das kann man schon so sagen. Ja.
Also quasi die Komponenten, also alles, was mit UI zu tun hat, da ist dann eher, sagen wir mal, integratives Testing, habe ich jetzt so ein bisschen rausgezogen. Und die Business-Logik, die ja auch, sagen wir mal, wenn man jetzt diesen React Redux-Stack hat, die sehr klein ist, die wird dann auch klein auf Unit-Ebene primär getestet.
Genau, also ob die UI funktioniert, das sehen wir letztendlich in unserem Newcomer-Test. Da sind wir, also richtige UI-Test im Sinne von, klappt jetzt irgendwas auf, machen wir eigentlich gar nicht so richtig, weil unsere Komponenten da relativ dumm sind. Die werden von außen gesteuert. Also da muss man dann schon drauf achten, wenn man das tut, dass die Komponenten, also so eine React-Komponente dann halt relativ dumm ist. Mhm. Dann reicht dir vielleicht mal ein Snapshot-Test hier und da, wenn das ein bisschen komplexer ist oder wenn du sicher sein möchtest, dass sich irgendwelche Sachen nicht ändern. Das ist so die Sache. Snapshot-Test. Ich glaube, wir hatten mal eine Diskussion über Snapshot-Test. Könnten wir mal irgendwie.
Aber ich glaube, dass ich meinen Podcast von euch was gehört und habe nicht agreed.
Achso, du bist direkt aus der Haut gefahren.
War dann die Sommerpause ja bei euch, weil.
Ja.
Vielleicht sollen wir Snapshot-Testing gleich noch ein bisschen machen, weil wir haben ja gerade so, wenn wir mit dem Thema Jest richtig drin sind. Also ihr seid ja schon, sagen wir mal, schon in so einem halbwegs modernen Setup, das heißt diesen ganzen Konfigurationskram mit Karma und sowas, da habt ihr gar nichts mehr. Oder hat Kukumba da, braucht das Karma?
Nee.
Also für die ganz alten Leute, die dabei sind, das JavaScript-Testing früher mit Karma und Jasmine und keine Ahnung, was wir alles konfigurieren müssen, genau. Das habt ihr alles nicht mehr.
Genau, nee, letztendlich, um da jetzt ein paar Punkte vorwegzugreifen, verwenden wir Create React App und wir nehmen das, was da ist. Das ist dann aktuell ein bisschen schwierig. Weil die mit den Versionen nicht so ganz hinterherkommen, aber ja, das ist. Dann nehmen wir das, was Create React App mitbringt. Da muss man halt dann noch weniger konfigurieren. Aber um vielleicht nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, wir haben gerade jetzt über Jest gesprochen und für mich, also weswegen setzen wir Jest ein und es ist nicht irgendwie Jasmine, Karma, sonst was, weil es mit Create React App mitkommt, ja klar. Aber auch wenn wir das jetzt nicht verwenden würden, würde ich es trotzdem einsetzen, wenn ich vom Scratch ein Projekt baue. Weil die Ramp-Up-Zeit von Jest ist schon relativ kurz. Also das ist dann fast nur so ein NPM-Install oder Yarn-Add Jest und dann bin ich eigentlich schon soweit durch. Und das ist, die initiale Konfiguration ist quasi nicht vorhanden. Und das kannte ich früher noch aus Projekten, wo das initiale Setup überhaupt eine Testumgebung, also eine Unit-Testumgebung, die dann eine Browser-Integration, eine Editor-Integration hat, die backbar sein sollte. Das war ein furchtbarer Schmerz.
Konntest du so eine Karma-Config selber schreiben, ohne irgendwo zu gucken?
Ich habe mir, ich habe das mal, das habe ich auch in dem Vortrag, glaube ich, ein bisschen erzählt, das, wo ich mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, früher war bei so einem Global Day of Code Retreat. Sagt ihr das was?
Ja.
Das ist, für den, der das nicht kennt, eine Art von Code Cutter, also ein kurzes Problem, was man löst, was man innerhalb von vielleicht einer Dreiviertelstunde zusammen im Pair-Programming löst. TDD ist da auch so ein Test-Driven Development, ist da auch so ein Stichwort. Und so in unserem Kontext wird das gerne in Java gemacht, weil in Java funktioniert alles irgendwie schon so out of the box. Das Java-Tooling, muss man leider sagen, ist ganz gut. Und da hatte ich mal den Anspruch, ja komm, das irgendwie, du bist so ein JavaScript-Typ, du musst das jetzt mal in JavaScript machen. Joa, und dann habe ich mal eine halbe Stunde in dem Dreiviertelstunden-Slot, wo man eigentlich irgendwas entwickeln wollte, mit dem Setup verbracht. Neben saß halt auch jemand, der sagt, komm, nee, das machen wir jetzt nicht. Machen Java, komm, dann machen das vernünftig, machen hier mit deinem JavaScript-Kram. Lass das mal. Und da habe ich mir dann irgendwann auf GitHub irgendwelche Templates hinterlegt, die ich einfach nur klonen konnte und dann sofort loslegen konnte. Aber cool war das nicht. Also jetzt einfach damit Jest so loslegen zu können, von null auf Test, ist schon cool.
Also ich habe die Karma-Dinger nachher nicht mehr verstanden. Ich hatte auch irgendwo meine Vorlagen und so, oder du nimmst aus einem anderen Projekt was, wo du das auch mal so ähnlich gemacht hast, ne? Und dann guckst du später drauf und denkst so, warum ist der Kram da drin? Und dann hat man, wenn das mit moderneren Build-Tools irgendwann zusammenhing, also wenn du dann irgendwann Babel oder Browserify drin hattest, dann war Karma quasi purer Schmerz, würde ich sagen.
Ja, genau. Und genau das ist auch irgendwie, die Babel-Integration ist natürlich sehr, sehr, sehr nett.
Also bei Jest.
Bei Jest, ja. Und das ist, da jetzt mit ES6 loszulegen und auch dann direkt schon mit Async Await Features, die man vielleicht auch haben möchte, das funktioniert einfach. Das hat,
genau.
Das ist halt sehr nett. Das ist für mich so der Hauptverkaufspunkt. Man kommt in dem Projekt sehr schnell an den Punkt, dass ich Tests schreiben kann. Ich muss jetzt nicht großartig überlegen, wie sieht die Konfiguration dafür aus. Ich muss vielleicht nicht mit Leuten diskutieren, wie sieht das denn aus, sondern das Ding funktioniert einfach. Das ist, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde Arbeit mit allem oder keine Ahnung,
mit Kaffee trinken dabei.
Genau. Ja. Und dann kann ich schon anfangen, Tests zu schreiben. Und das ist halt, da Tests für mich recht wichtig sind, ist es halt auch dann für mich wichtig, dass ich halt relativ zügig dann damit anfangen kann, dass ich mir weniger Gedanken um Technik machen muss, sondern mehr Gedanken machen kann, um was teste ich denn eigentlich.
Was ich auch gut fand, ist, du hast natürlich Fälle, wo du konfigurieren musst.
Ja.
Dann machst du das erstmal in der Package.json. Also ich habe bis jetzt immer in der Package.json alles konfigurieren können. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das außerhalb zu machen, aber
gibt es ja. Ja, du kannst, glaube ich, auf drei verschiedene Arten konfigurieren. Du kannst Package.json.
Ja.
Da kannst du halt so einen Jest-Block hinterlegen. Dann kannst du in der Kommandozeilenparameter kannst hinterlegen. Und du kannst so eine JavaScript-Datei, so eine Setup irgendwas kannst hinterlegen, wo du dann alles in JavaScript hinterlegst.
So eine Setup.js, aber die muss ich wieder in die Package.json packen.
Es gibt, glaube ich, eine Konvention, dass,
okay.
Also ich meine, es gibt eine Konvention. Ich habe das bei mir, glaube ich, noch in der Package.json drin, weil es da also passt da. Nee, gelogen. Wir haben, glaube ich, sogar beides. Wir haben sogar noch eine Setup.js, wo wir noch diverse, ich glaube, da konfigurieren wir noch Enzyme.
Ja, das musst du machen, wenn du. Ja.
Genau. Enzyme als jQuery für das Selektieren von Virtual DOM-Elementen.
Genau. Aber warum ich immer hinaus wollte, was ich toll fand, ist auch, wenn du sowas wie TypeScript oder sowas nimmst, dass du mit wenigen Zeilen Code, die du auch schnell im Internet findest, die packst du an der Package.json und dann läuft das Ganze.
Genau.
Ne? Und dann hast du da vollen Support, kannst deine Tests auch, glaube ich, sofort in TypeScript schreiben, ist auch kein Problem. Das fand ich ganz cool. Und was ich auch bei Jest genial fand, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe mit Jest angefangen, meine Tests zum Code dazu zu packen. Also aus der Java-Ecke kennen wir das natürlich. Mhm. Dann haben wir so eine typische Maven-Struktur mit einem Quellcode-Ordner und einem Test-Ordner. Und mit Jest wird eher so ein bisschen, so nehme ich es zumindest wahr, beworben, dass du den Test direkt an denselben Ordner packst wie dein Code.
Genau.
Macht ihr das auch so?
Ja, also kurze Antwort, ja, machen wir genauso. Ich sehe das ähnlich, also komme ich auch so ein bisschen aus der Java-Ecke und da hat man halt den Source, also wenn man jetzt Maven auch noch dann verwendet, oh mein Gott, dann hat man so einen Produktionscode-Bereich und einen Testcode-Bereich und die sind alle so ein bisschen, die leben so ein bisschen nebeneinander. Das wird so ein bisschen dadurch verschleiert, dadurch, wenn ich eine IDE verwende, da kann ich ja irgendwie dann trotzdem hin und her springen. IntelliJ ist da halt relativ schlau drin, wenn man IntelliJ verwendet. Und da, als ich angefangen habe, einen JavaScript-Test zu schreiben, habe ich das versucht, ähnlich aufzusetzen, weil das halt so die Art und Weise war, die ich kannte. Aber diese Variante, den Test direkt neben den Code zu legen, finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, das ist, du kannst immer noch aus der IDE zwischen Test und Code hin und her springen, aber du musst es nicht. Also du kannst dann, du hast ja natürlich auch im JavaScript-Bereich, läuft man nicht immer mit einem IntelliJ los, sondern man hat vielleicht auch einen VS Code. Oder noch einen kleineren Editor, das ist ja da so ein Ding. Und dann sehe ich direkt in meiner Fallsystemstruktur, wo ich dann hinspringe.
Genau.
Und das finde ich schon ziemlich cool.
Und du musst nur in den Ordner gucken, um zu sehen, ob ein Test da ist.
Genau, richtig. Ja. Das ist cool.
Und ich mag ja grundsätzlich auch diese Idee, wenn ich den Ordner weglösche, ist alles weg, was mit diesem, mit dieser Komponente, mit dieser Entität irgendwie zusammenhängt. Ja, und du hast nicht irgendwann 500 Tests noch irgendwo, gut, die sollten dann ja sowieso rot werden, aber
genau. Du
musst dich an zwei Stellen aufräumen.
Ja, das ist, ja.
Ich glaube, wenn wir jetzt über die Tests selber sprechen, also erstmal ist es total spannend für Hörer, wenn wir über Quellcode sprechen, aber von der Syntax her ist das ja eigentlich so, wie man das von anderen Frameworks so gewöhnt ist.
Das ist ja, sieht aus wie Jasmine, falls man irgendwie mit Jasmine mal gearbeitet hat, das liegt auch daran, weil Jasmine ja mittlerweile da drin ist.
Ja.
Das ist, ich glaube,
eine angepasste Form ist, glaube ich, da drin.
Ja, die haben, es war anfangs eine Dependency sogar, aber die haben das mittlerweile geforkt.
Ja.
Und dann, Da ist dann noch irgendwie Expect.js ist auch mittlerweile da drin, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum das, weil du kriegst ja auch mit Jasmine schon Expectations, was da jetzt los ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, Expect.js wird angeblich nicht mehr separat weiterentwickelt, sondern das ist jetzt an Jest donated worden und die entwickeln das jetzt irgendwie unter dem Umbrella, unter dem Regenschirm weiter. Ja, also sieht von der Syntax her sehr, sehr ähnlich aus. Also wenn man aus, wie spricht man das eigentlich? Spricht man das Mocker aus? Sagt man Modscher dazu? Sagt man da?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt Mocker gesagt, glaube ich.
Ja, keine Ahnung. Wenn man das Test-Tool mit M verwendet, dann ist die Syntax ein bisschen anders, aber auch nichts, wo man jetzt längere Zeit drüber nachdenkt.
Genau, also ich glaube, das geht relativ gut. Was ich ein bisschen frickelig manchmal finde, aber ich glaube, da kann primär JavaScript was für, ist das ganze Mocken. Mhm. Also ich finde, es verhält sich nicht genau immer in jedem Fall so, wie ich das gerne hätte.
Ja, da gibt es ja mehrere Arten, wie ich da mocke. Also das reine Funktionsmocking, finde ich, verhält sich ähnlich, wie ich das vielleicht aus Mockito, aus der Java-Welt kenne. Also ich kriege eine Funktionsreferenz und kann die einfach überschreiben. Das ist, finde ich, sogar noch angenehmer als in Java, weil JavaScript halt Funktionsreferenzen hat. Ich kann das einfach überschreiben und gut ist. Und schwieriger wird es für mich, wenn ich jetzt ganze Module oder ganze Imports wegmocken möchte.
Da hänge ich immer dran. Also
Das finde ich sehr schwierig, aber das ist... Das mache ich auch seltener, muss ich sagen. Selten bis fast gar nicht. Ich komme da gerne drum rum. Da gibt es ja das Import-Hoisting. Also wenn du irgendwo also das Jest.mock, also im Sinne von der normale Jest, das normale Jest, die Jest-Funktion ist irgendwie Jest.fn, da gibt es auch so ein paar Konfigurationsoptionen. Und Jest.mock heißt, mocke mir das komplette Modul weg oder einen kompletten Import weg.
Genau, ja.
Und dann geht Jest, ich meine, Jest ist das hin, das geht irgend so ein Postprozessor hin und ordnet die Imports um. Und das heißt, dass wenn du irgendwo tief in deinem Code einen Jest, also einen Import wegmockst, dann ändern sich auch implizit für alle anderen Tests diese Imports.
Schön.
Und das ist irgendwie, das ist seltsam. Das führt dann dazu, dass du, wenn du, also zumindest war das bisher die Lösung, die ich mir da gewählt habe, dass ich halt, wenn ich einen Mock habe für ein bestimmtes Modul, dass ich dafür eigene Testfiles mache. Das ist nicht cool, aber gut, so funktioniert es halt. Aber nee, es funktioniert eigentlich, führt das dazu, dass ich das Jest.mock, das Modul-Mocking, fast gar nicht verwende. Es gab da nochmal früher so ein Feature, was automatisch enabled war, Automocking.
Genau, da wurde quasi alles, was du importiert hast, gemockt, richtig?
Ja, genau. Und durch irgendwas Sinnvolles anderes ersetzt. Das ist bei mir nie angekommen. Das haben sie mittlerweile auch, glaube ich, nicht ausgebaut, sondern das ist jetzt defaultmäßig aus und man muss sich ein bisschen anstrengen, das anzubauen. Ja. Hast du das schon mal verwendet?
Nee. Also wenn unabsichtlich und mich dann gewundert, warum das Mocking so komisch war. Also ja, das ist sowas da, ich mache jetzt viel JavaScript. Ich kenne Jest ja auch schon eine ganze Weile, aber das Mocking ist, also das Einfachste ist eigentlich, finde ich, diesen kompletten Import zu mocken. Du kannst ja der Mock-Funktion sagen, nimm diesen Pfad, das, was du importierst, ersetzt du durch den zweiten Parameter,
ja,
wo du quasi was zurückgibst. Dann finde ich das noch am schönsten und das passt ja, geht ja in dieselbe Richtung, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Nee, aber da gibt es ja, Punkt Mocking ist das natürlich auch, da machst du fast ein Fass auf jetzt wieder, weil Werbung, AutoWitFM-Folge, da haben wir über die Testing-Trophy gesprochen. Es gibt ja mehrere Ansätze zu testen, also eine Teststrategie, die klassische Testpyramide, die ist ja irgendwie, ich hab eine große Basis an Unit-Tests, die gehen schnell und gehen auch schnell zu schreiben, allerdings ist der Scope relativ klein. Und je weiter ich nach oben in dieser Pyramide gehe, desto mehr Scope haben die Tests. Das heißt, ich habe oben irgendwie sowas wie End-to-End-Tests und in der Mitte so Tests, so Integrationstests, wie man sie vielleicht nennt, die irgendwie irgendwo dazwischen sind.
Ja.
Jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass the best bang for the buck, wie ich glaube Kent C. Dodds in seinem Artikel das nennt, hätten Integrationstests und auch Integrationstests, die wenig mocken. Weil das Mocken die Seele des Codes rausnimmt, ist da der Ansatz. Das heißt, Mocken ist schwierig, weil dann sich der Code nicht so verhält, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Und er plädiert dafür, dass man halt genau diese Art Tests mehr macht, als es Unit-Tests macht.
Ja.
Das finde ich, also ich teile diese Ansicht nicht, weil ich bin schon ein Freund von dieser Testparamine, weil ich auch den Wert in Unit-Tests sehe. Ja, aber das Mocken ist irgendwie schon fast so ein religiöses Thema. Mache ich das oder mache ich das nicht?
Also ich bin auch ein riesiger Freund von Unit-Tests. Ich bin der Meinung, das hilft ungemein. Es gibt mir auch, also gerade wenn man so Test-Driven entwickelt, das muss man eine Weile, das tut am Anfang weh. Das macht am Anfang überhaupt gar keinen Spaß. Aber wenn du das mal drin hast und diese Sicherheit, die du in deiner Anwendung hast, das, was ihr auch jetzt mit eurem Cucumber-Test beschrieben hast, ist unglaublich toll, weil du startest die Anwendung, du lässt einen Test durchlaufen und siehst, meine Anwendung funktioniert weitestgehend. Ne? Irgendwo schwarze Schafe sind immer drin, aber du hast eine extreme Sicherheit, dass das gerade klappt. Du änderst was, die Tests sind weiterhin grün, cool, ich habe nichts kaputt gemacht. Ja? Also gerade dieses Refactoring, was du dann immer machen kannst, es gibt unglaubliche Möglichkeiten. Das finde ich toll und da gehören für mich Unit-Tests ganz klar dazu. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Leute das nicht so machen, weil vielleicht das Tooling dafür nicht so bekannt ist. Also dass, wenn du mit der Technologie zu tun hast und Testen dir schwer fällt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dann weicht man dem eher so aus.
Ja, natürlich, natürlich. Also du machst natürlich das, was du am besten kannst. Und wenn du Sachen probierst und die funktionieren nicht so, wie du das erwartest, dann gibt man sich auf das sichere Terrain. Weil das ist halt die Frage, wie oft probiert man irgendetwas, bis es dann wirklich funktioniert. Aber gut, trotzdem, ich finde Mockingbird durchaus in den Werkzeugkasten rein. Allerdings, das ist dir garantiert auch schon mal passiert, wenn du so einen Unit-Test hast, der irgendwas testet, was relativ viele Abhängigkeiten hat, und dein Unit-Test besteht zu 50% damit, diese Abhängigkeiten irgendwie wegzumocken und denen jetzt irgendwie Verhalten zuzumocken, wie sie dir gerade genehm sind, dann finde ich das schwierig. Das spricht für mich dann schon eher gegen deine Wahl der Dependency, des Dependency-Schnitts. Das ist dann, daher kommt auch, glaube ich, dieser Gegenwind gegen Mocks oder gegen Mocking an sich, weil das, wenn ich zu viel im Test mocke, wird der Test natürlich auch viel, viel schlechter lesbar. Also am schönsten ist so ein Test, ich habe einen Funktionsaufruf und ich habe meine Expectation drin, bums. Und dann,
meine Snapshot-Expectation, um schon mal das Thema, was wir noch vor uns haben.
Meine Snapshot-Expectation, ja, keine Ahnung, das ist im Idealfall ein Dreizeiler.
Genau.
Und wenn ich aber dann noch 50 Zeilen Mocking davor habe, ist das dann etwas schlechter lesbar.
Genau.
Und auch schlechter wartbar halt. Weil das ist,
es ist halt einfach, du hast so einen riesigen, komischen Codeblock. Und ich glaube auch, dass man dann manchmal, das ja auch was Schönes am Testen ist, dass du einfach merkst, dass wenn das schlecht zu testen ist, ist vielleicht auch der Code nicht ganz so toll oder das, wie du das schneidest, nicht so toll. Das ist vielleicht auch schon mal ein Indiz, dass du sagst, okay, ich muss da jetzt ein bisschen anders dran gehen. Und ich stimme dir sonst vollkommen zu. Aber ich würde trotzdem gucken, dann möchte ich eher nochmal über das Code-Design nachdenken. Weil dann ist irgendwas da kaputt, da muss man da vielleicht Sachen nochmal zusammenfassen.
Genau. Ne?
Und dann wieder kleinere Einheiten schaffen. Ne? Im Endeffekt, wenn es wirklich leicht ist, das Ganze zu testen, weil du eine sehr einfache Funktion hast, das siehst du ja auch meistens an der Länge deiner Funktion, die du testest, fährst du da eigentlich eher den Whitebox-Ansatz, also dass du sagst, ich kenne die Implementierung und so passe ich meine Tests an, oder behandelst du da deinen Code lieber wie eine Blackbox?
Die Diskussion hatten wir letztens auch schon. Ich glaube eher Whitebox. Obwohl, das ist jetzt auch schwierig, schwarz und weiß zu beantworten. ich glaube fast eher Whitebox, weil es mir dann hilft. Also wenn ich jetzt TDD-mäßig so eine Funktion entwickle, passiert es natürlich auch relativ schnell, dass die Implementierung dass Test und Implementierung schon relativ viel voneinander wissen. Und wenn ich dann jetzt vielleicht kleinere Blöcke noch rausschälen möchte, vielleicht im späteren Refactoring-Schritt, dann ist das natürlich, dann bleiben die für mich die Tests durchaus da und werden vielleicht noch kleinere Tests da gemacht. Das würde ich dann schon eher als Whitebox-Test sehen. Echt? Aber ich glaube, ich würde beide Ansätze, also jetzt um eine ganz langweilige Antwort zu geben, ich benutze beide Ansätze, beide als Stil im Werkzeugkasten.
Also ich glaube, im Endeffekt bin ich derselben Meinung, ich würde es nur ein bisschen differenzieren. Also bei einem Bug zum Beispiel wird es eher ein Whitebox-Test, weil ich vielleicht diese Stelle in meiner Funktion kenne, wo ein Bug gewesen ist, und ich schreibe erstmal den Test, um den Bug nachzuvollziehen, und die provoziert dann eine gewisse Implementierung da besonders. Dafür muss ich mal die Implementierung ein bisschen angucken. Ansonsten, wenn ich TDD mache, dann weiß ich ja eigentlich nur, hey, wenn ich jenes reingebe, soll das rauskommen. Und dann kenne ich die Services oder die Funktionen, die ich von woanderer Stelle aufrufe. Aber wenn ich jetzt einen Mock habe, sage ich, ja klar, wenn jetzt mein Repository eine Exception wirft, dann soll auch meine Methode damit umgehen können.
Genau.
In dem Sinne ja Whitebox-Test, aber ansonsten doch eher Blackbox-Test, weil ich sage ja eher, ich weiß, dieser Input hier ist speziell, aber du musst damit umgehen können.
Nee, aber wenn du jetzt sowas sagst wie ein Bug, den du dann nachtestest, da gibt es ja dann auch zwei Varianten. Also A, wenn du jetzt genau weißt, ja, die Funktion ist jetzt das Schwierige, dann testest du ja vielleicht eher was eine private Methode. Und du könntest natürlich auch von viel weiter außen hingehen und gucken, wie kann ich das von weiter außen provozieren, um vielleicht realistischere Testdaten zu kriegen. Also das, ich möchte auf die Diskussion raus, die ist letztens auch, die schon mal wieder aufgekommen ist, teste ich wirklich nur Public API oder teste ich auch Private API? Erlaube ich mir das? Oder sage ich, wenn ich nur mein Tool, was ich, oder meine Applikation, die ich gerade entwickle, kann ja sowieso nur über Public oder sollte nur über Public API mit dem Ding, was ich gerade teste, interagieren. Und warum teste ich dann interner? Also es gibt viele, die sagen halt, ich teste nur Public API. Und Public API testen ist dann in dem Fall fast eher Blackbox-Testing. Ja. Und würde in dem Fall auch den Bug, wenn ich das jetzt konsequent weiter denken würde, konsequent auch den Bug Blackbox testen.
Um jetzt mal eine ganz fiese Antwort zu geben, in JavaScript habe ich ja eigentlich keine Private API.
Nein.
Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Das ist ja letztendlich in JavaScript eine Konventionssache.
Da würde ich versuchen, bei der Public API zu bleiben. Aber es gibt die Fälle, wieder ein Zeichen für schlechten Code.
Mhm.
Deine Magic-Funktion mit 200 Zeilen Code, die einfach so geworden ist, wo keiner weiß, wie er sie refactoren soll.
Mhm.
Und da wird dann irgendwo mittendrin diese private Funktion drin verwendet, dann würde ich irgendwann aus pragmatischen Gründen sagen, wenn ich wirklich weiß, es ist diese Stelle Code, ich habe vielleicht dann einen eher integrativen Test, ja, weil ich natürlich schon einmal, ich weiß ja, was passiert, wenn ich jetzt diesen falschen Input habe, aber dann würde ich vielleicht diesen einen Teil der Methode wirklich da rausziehen, weil wenn das so umständlich ist, 400 Mocks müssen erstellt werden und die müssen alle Primzahlen rausgeben, keine Ahnung, dann würde ich dann auch private testen. Aber wie gesagt, es führt dann immer, und das ist ja auch schön, wenn man das so als Ergebnis vielleicht hatte, immer wieder zurück zu diesem Thema, dass man dann vielleicht im Code was verbessern kann.
Genau. Also das ist richtig. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich jetzt den Ansatz teile, ob das jetzt unbedingt jetzt das wirklich schlechtes Software-Design ist.
Ist ein Indiz. Also
kann ein Indiz sein. Aber ja, das kommt wie immer auf den Kontext an. Was für eine langweilige Antwort.
Provozier doch mal bitte. Einfach mal sagen, hey, wenn dein Test fehlschlägt, ist sowieso alles scheiße. Und du solltest es neu schreiben in Elixir.js.
Natürlich.
Ich gelernt habe, ja.
Natürlich. Das ist immer eine gute Idee.
Eben, ja. Definitiv. Immer nochmal eine neue Technologie einbringen, das hilft sehr oft. Unglaublich.
Ja, ich denke, also, ja, das ist so. Das ist so.
Jetzt haben wir noch ein Thema die ganze Zeit vor uns hergeschoben: Snapshot-Testing. Holger, was ist denn deine Meinung? Oder erklären, was ist überhaupt Snapshot-Testing? Und dann kannst du deine Meinung direkt hinten dran raushauen.
Also, na gut.
Schon mal die Pistole.
Ja. Nee, Snapshot-Testing, das ist eine Sache, die hat, das ist ein Jest-Feature zunächst mal. Das hat, ich glaube, soweit auch Jest zumindest populär gemacht. Also das sind andere Test-Framers, haben da nachgezogen. Die haben damit versucht, ich versuche es andersrum zu erklären. Ein Snapshot ist eigentlich erstmal irgendein serialisierbarer Wert, ein String zum Beispiel. Jest kann jetzt mit Snapshot hingehen, einen Aufruf einer Funktion oder dann den Rückgabewert dieses Aufrufs irgendwo hinschreiben, irgendwo ins Filesystem hinschreiben, also da, wo er es ganz gut findet. Im ersten Testaufruf, dann ist er erstmal zufrieden, der Test geht auch durch. Und im nächsten Testaufruf, also im nächsten Testdurchgang, ruft Jest nochmal diese Funktion auf und vergleicht dann die Ausgabe mit dem Ergebnis, was er sich irgendwo hingeschrieben hat. Wenn das identisch ist, alles super. Wenn es nicht identisch ist, gibt's einen Testfehler.
Du bekommst dann so ein Git-Diff quasi angezeigt.
Du kriegst dann so ein Git-Diff angezeigt. Weswegen haben die das gemacht? Jest kommt ja, ist ja ein Tool von Facebook, kam letztendlich dann auch aus der React-Ecke so ein bisschen. Also ich glaube, mittlerweile ist Jest und React, boah, ja, es hat ein paar eigentlich fast nur Snapshot-Testing ist für mich so der einzige Punkt, wo ich jetzt sage, ja, das ist so ein bisschen React-inspiriert. Es gibt bei React den Virtual DOM. Man schreibt nicht so direkt in den DOM rein, sondern in eine Zwischenstruktur. Und diese Zwischenstruktur ist für Jest serialisierbar. Also ist letztendlich für Jest ein String, wenn du so möchtest. Passt nicht ganz, aber für das Beispiel passt das vielleicht schon. Und dann kannst du mit Jest hingehen und kannst dir den gerenderten Output, also du kannst irgendwie mit Jest relativ einfach oder vielleicht auch mit Hilfsmitteln, je nachdem, wie du das haben möchtest, kannst du sagen, render mir mal irgendwie meine Seite mit diesen Props oder mit irgendwelchen Input-Daten und kannst dann gucken, was da rauskommt.
Das ist ein Objekt.
Das ist dann ein Objekt, genau. Und dann kannst du irgendwie mit Jest so einen Snapshot-Vergleich machen. Also ich möchte damit dann sicherstellen, dass der Output sich über die Zeit nicht ändert. Alternative wäre, einen Objektvergleich zu machen. Das heißt, ich müsste das Virtual DOM-Ergebnis müsste ich mir meinen Test als Test Expectation irgendwo hinlegen und müsste das dann händisch vergleichen. Und das ist relativ umständlich, also relativ umständlich auf viele Arten und Weisen, weil irgendwie diese Test Expectation, die ist ja meistens noch recht groß. Ich muss die von Hand fliegen und mein Test wird einfach weniger lesbar dadurch. Und da sind die hingegangen, nee, vielleicht interessiert mich denn bei so UI-Tests, interessieren mich gar nicht. Also mich interessiert nur der Fakt, es hat sich nicht geändert. Und da genau kommen Snapshot-Tests ins Spiel. Also das ist so der Punkt. Ich kann jetzt, wenn ich das einmal habe, dieses Snapshot-Test, kann ich das auch auf alle anderen möglichen Objektvergleiche, Stringvergleiche anwenden. Das heißt, wenn du jetzt eine komplizierte Berechnung hast, du hast ein Berechnungsergebnis, du hast eine Eingabe und als Berechnungsergebnis kriegst du jetzt irgendwie ein Objekt raus mit 100 Properties. Dann kannst du jetzt natürlich im Test hingehen und kannst diese 100 Properties auflisten, aber vielleicht interessiert dich in dem Test gar nicht richtig. Also du willst nur sicherstellen, ich habe mich durch diese fiese Berechnung durchgebissen, und möchte jetzt nur sicherstellen, das darf sich gar nicht mehr ändern. Das ist so fundamental, das ändert sich gar nicht mehr. Und dann kann ich dann Snapshot-Tests unterlegen. Genau. Und das sind Snapshot-Tests. Du hast es provoziert. Ich fange andersrum an. Das ist ein interessantes Feature. Ich finde das für gewisse Use Cases sehr, sehr toll. Aber es hat mich am Ende des Tages nicht so richtig überzeugt. Du hast bei Testfehlschlägen kriegst du ja diesen erwähnten Git-Diff angezeigt. Und diesen Git-Diff beim Testergebnis durchzuschauen, ist relativ mühsam. Gleichzeitig macht es dir Jest relativ einfach zu sagen, aktualisiere mir bitte mal diesen Snapshot. Das führt oft dazu, dass ich Snapshot-Testfehler nicht als richtige Testfehler interpretiere, sondern ach komm, ich muss ja hier nur Jest-U machen und dann geht der Testfehler weg. Das kann dazu führen, dass irgendwann in den Snapshots, wenn ich da mal reingucke, also die liegen im Fallsystem dann irgendwie unter --Snapshots, da kann ich schon reingucken, und dass dann irgendwelche sinnlosen Sachen drin stehen. Also ich hatte das auch schon mal, dann stand da mehrere Wochen was Leeres drin. Irgendwie, warum ist das denn leer? Das sollte doch gerendert werden. Ach nee, das passt ja so nicht. Und das ist schwierig. Also man muss da schon sehr, sehr rigoros sein, das auch noch zu beachten. Also jetzt mit Jest 23, glaube ich, ist noch ein weiterer Modus dazugekommen, wo ich auch nur Teile von Snapshots aktualisieren lassen kann. Also es gibt einen Interactive Snapshot Mode. Also wenn ich sonst Jest-U mache, sind alle Snapshot-Fehler, die aufgetreten sind, wenn ich da so fünf Snapshot-Fehler sind, macht er eben alle neu. Wenn ich jetzt hingehe und einen Interactive-Snapshot-Mode mache, dann fragt er mich alle einzeln ab. Das ist auch jetzt noch nicht so richtig cool, aber ist schon mal eine Verbesserung, genau.
Weil du hast ja auch manchmal das Ding, also gerade in diesem React-Umfeld, ja, weil ich nutze schon an manchen Stellen sehr gerne Snapshots. Mhm. Ja, ich weiß, 4 von diesen Tests sind vollkommen okay, weil ich habe meinen Initial State im Reducer angepasst. Mhm. Ja, da muss das Property jetzt drin sein. Mhm. Oh, ein Test hat wirklich recht, dass er jetzt gerade falsch liegt. Dann ist natürlich so der Interactive Mode viel, viel besser, weil dann kann ich die 4 schon mal durchgehen und habe diesen einen Fehler dann im Durchlauf den ich mir genauer angucken kann. Da hast du recht, ja.
Mhm. Ja, und es verleitet für mich zu sehr, den einfachen Test zu schreiben. Also andersrum, ich finde, es ist eine gute Einstiegsdroge, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie teste ich denn jetzt oder was möchte ich überhaupt asserten, wie sieht das überhaupt aus? Ich bin jetzt, ach komm, das überfordert mich jetzt oder ich möchte das jetzt nicht testen, dann kann ich mit so einem Snapshot-Mode kann ich relativ einfach den ersten Test schreiben. Ich kann es relativ einfach, dieses Ding, was ich da gerade unter dem Finger habe, kann ich dann relativ einfach testen. Das finde ich also rein psychologisch eine gute Sache. Auf der anderen Seite verleitet das aber auch, dann den einfachen Test zu schreiben und den so zu lassen, wo es vielleicht viel sinnvoller wäre, vielleicht nur einzelne Bereiche dann zu vergleichen. Vielleicht interessieren mich auch nur einzelne Bereiche. Und das finde ich eher schwierig. Also ich habe dann am Ende des Tages eher negative Erfahrungen damit gemacht. Das, ja. Vielleicht wird das durch das Tooling noch ein bisschen besser. Ich meine, es gibt jetzt auch in der neuen Jest-Version auch nochmal eine Verbesserung. Ich weiß nicht, ob du die schon eingesetzt hast. Du kannst jetzt nicht nur sagen, wie expect Snapshot, sondern du kannst da auch noch Properties reingeben.
Ah, cool.
Das macht den Aufruf ein bisschen umständlicher, weil das fand ich so, das ist so einfach so ein schöner, schneller Aufruf, da muss ich gar nicht groß drüber nachdenken. Aber du kannst jetzt dann so Platzhalter dann vergeben, sodass dann irgendwie sinnvoll, wenn du irgendwelche IDs drin hast oder vielleicht auch Zeit oder ja. Irgendwas, was sich vielleicht pro Aufruf verändert.
Ja.
Und das ist dann ganz nett, das macht das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen besser.
Stimmt, also habe ich auch nicht verwendet, weil im aktuellen Projekt können wir auch nicht mit der Jest-Version so schnell hoch, wie wir das wollen, von daher fehlt mir das noch. Ich stimme dir eigentlich zu, was Tests angeht, merke ich gerade. Ich finde sie bei React-Komponenten extrem hilfreich, weil ich hatte schon mal diesen Fall, dass jemand in einer sehr Basic-Komponente einen Non-Breaking Space eingebaut hat. Das ganze Layout war zerschossen. Und da wir so einen einfachen Render als Expected-Test drin hatten, hat sofort Jest gesagt, hier, da ist ein Fehler drin.
Das ist dann cool, ja.
Das ist dann echt, also klar, kannst du auch über GitDiff und sowas gucken, aber da ist auch nicht immer jeder ganz sauber beim Arbeiten, da war schon was committed und Tests liefen noch nicht, das ist vielleicht nicht das Beste, aber ja. Ich finde auch, manchmal hast du Code, der so einfach ist, dass der Snapshot einfach das Passende ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen typischen Action-Creator habe und sage, ja, ich möchte den schon kommen, den einen Test, den gönne ich mir, die 4 Zeilen Code, die das, oder 3 Zeilen Code, die das sind, ne, dann ist ein Snapshot-Test schon passend. Ich würde sagen, immer wenn ich bestimmte Teile der Implementierung habe, wo eine Berechnung stattfindet, dann würde ich schon abweichen und sagen, ich möchte jetzt ja eigentlich testen, dass in dieser Funktion genau diese Berechnung richtig stattfindet. Und dann würde ich auch abraten davon, nur einen Snapshot-Test zu schreiben und würde eher hingehen und sagen, da machen wir mal eine Berechnung. Also du kannst erst einen Snapshot machen, okay, ich bin grundsätzlich richtig und jetzt gucke ich mal, dass die Berechnung da richtig ist. Ja, jetzt habe ich auch gegen Ende der Folge mal das Notification deaktiviert am Mac.
Ja, die ganze Zeit nervös gemacht hat, aber gut.
Hat dich keiner beleidigt, wenn dessen war, also von daher.
Ach so, na gut, ausnahmsweise mal nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte es am Anfang erwähnt, Jest 23 ist jetzt draußen, allerdings ist mit Create React App, was viele Leute vielleicht verwenden, sind die immer noch bei Version 20 irgendwas. Und die kommen da irgendwie nicht hinterher. Also die haben da, es gibt jetzt eine React-Script-Geschichte und die Version 1 ist jetzt erstmal eingefroren. Es gibt so ein paar Maintenance-Releases zwischendrin, aber die arbeiten an React, also an Create React App 2, was aber seit Januar jetzt schon dauert und wo auch dann etwas aktuelle Versionen, ich glaube, die wollen, wenn Babel 7 rauskommt, wollen die auch Create React App 2 rausbringen. Und kennst du die Roadmap von Babel 7? Wie weit sind die da?
Noch nicht ganz so weit. Also ich glaube, die wollten schon längst fertig sein. Ne? Ist ja auch schon ganz vielen Stellen, also wenn man React Native macht, die nutzen Babel 7 schon in ihrer Beta. Wo ich auch mal denke, oh, mutig. Ja. Aber das ist dann bis auf die Micro-Version festgeschrieben. Also darfst du auch nicht drin rumfummeln, weil es dann nicht mehr funktioniert. Ich kenne also die Roadmap im Detail nicht, aber es ist ein großer Schritt, der da in der JavaScript-Welt passiert mit Babel 7. Ne? Das ist eigentlich auch mal irgendwann eine Folge wert.
Ja.
Holger, ich glaube, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. Wo liegt man denn? Die Uhr klingt, sind wir?
Die 1:07 ist weit weg. Sehr gut. Bin ich noch 4 Minuten weg. Ich weiß nicht, ob wir die noch überbrückt kriegen, weil ich schon jetzt so im Outro-Modus bin.
Ah, okay.
Die hat, glaube ich, der Bene mal aufgestellt. Und das ist seitdem so eine Grenze. Da kommt dieser Podcast. Ich habe bei 45 Minuten drauf geguckt und habe gedacht, boah, heute knacken wir das. Aber Ich glaube, wir sind mit dem Testing soweit durch.
Ich denke auch. Ja.
Also ich verlinke auf jeden Fall eure Folgen zu dem Thema, weil der auch nochmal ins Detail so ein bisschen geht. Fand ich jetzt aber so rund. Ist also ein tolles Ding, was man mal nutzen kann. Nicht nur im React-Umfeld, ich glaube im Angular- und Vue.js-Umfeld ist das genauso
nutzbar.
Genau, eventuell ein bisschen Konfiguration, aber das findet man online.
Ja, genau. Das ist genauso nutzbar, ja. Genau.
Ja, was ihr irgendwann jetzt hört, je nachdem wann wir zu Ende sind, ist das erste Mal diese Folge mit Outro. Also der Dave, der auch das Intro gemacht hat, hat das Outro jetzt für den Podcast noch gemacht, damit da so ein bisschen Musik reingespielt wird.
Ja, das käme jetzt so zur Atmosphäre ganz gut. Also ich kann mir das nicht so vorstellen. Willst du das vielleicht mal bitte vorsummen?
Genauso gut wie mein Intro vorsummbar ist, ist das auch beim Outro so. Also, aber sehr schön. Sobald die Folge rauskommt, also jetzt die Aufnahme war, wie gesagt, am 24.8. wirst du das hören. Also du kannst direkt zum Ende springen und sagen, jetzt hier mit Outro.
Ja.
Holger, ich danke dir für deine Zeit, war eine tolle Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hier, wie sagt im Englischen, ja, thanks for having me.
You are welcome. Ja. Was ich eine tolle englische Formulierung finde. Ich finde, you are welcome ist so richtig schön warmherzig, glaubt man den Briten gar nicht. Ja, wir planen dann jetzt mal bald den Fußball-Podcast, ne? Also jede Woche dann eine Folge zum aktuellen Spieltag, würde ich sagen.
Ja, sowas gibt's auch noch gar nicht.
Nee, gibt's gar nicht. Da ist überhaupt nichts, was wir...
Ja.
Ja. Aber endlich mal Fußball-Content in diesem Podcast. Ist irgendwie in der IT nicht so verbreitet mit den Fußballleuten.
Ja, das ist irgendwie, der Podcast heißt dann die richtige Borussia.
Genau. Und man hört uns immer eine Stunde, wie wir uns prügeln.
Ne? Das kann sein. Ja.
Aber weiß ja jeder, dass das die erfolgreichere von beiden ist und das ist die in schwarz-gelb ist. So, liebe Leute, das war jetzt die Folge.
Na gut.
Ich danke euch für eure Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr seid auch bald wieder dabei, wenn es heißt, Herr Mies will es wissen. Ich denke mal in so 2 Wochen. Olga, dir wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch.
Und dann würde ich sagen, bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.